Heute wird es um einen Abschnitt aus dem Leben vom Abraham gehen, den wir den Vater des Glaubens nennen. Und wir schlagen dazu auf Gottes Wort in 1. Mose Kapitel 18. Also die Predigt ist heute Gottes Wort in 1. Mose Kapitel 18. Und wir lesen zu Beginn das ganze Kapitel. Und es ist ja eine Geschichte, das ist sicherlich auch spannend, mal ganz zu lesen. 1. Mose Kapitel 18. Und der Herr erschien ihm, also dem Abraham, bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht.« Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalb und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinem Herrn nicht entzürnen, wenn ich noch weiter rede. vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich 20 darin. Und er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Wenn wir im Neuen Testament über Abraham nachdenken oder von ihm lesen, dann lesen wir eigentlich von Abrahams Glauben. Ja, Abrahams Glauben wurde ihm zur Gerechtigkeit erklärt. Ein Beispiel, Jakobus 2. Jakobus 2, der Vers 23. Und dort steht, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also Abraham als der Vater des Glaubens, sein Glaube machte ihn gerecht. Aber der Vers geht hier noch weiter in Jakobus 2, Vers 23 und da steht, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ich behaupte jetzt mal, auch als Christen und auch als reformierte Christen, wir denken immer wieder mal über Gottes Souveränität nach, wir denken über das nach, was Jesus getan hat, gerade auch in der kommenden Woche. Wir haben gerade eben unserem Glaubensbekenntnis bekannt, wie Gott unser Vater ist, Jesus Christus, wie er für die Erlösung gesorgt hat und wie der Heilige Geist uns auch in der Gemeinde verbindet. Aber ich behaupte, dass der Gedanke, dass Jesus unser Freund ist, doch weniger Erwähnung findet. Das Neue Testament tut es aber tatsächlich. Nämlich, dass hier Gott als oder Abraham als ein Freund Gottes genannt worden ist. Also es gibt noch eine andere Seite Gottes den Menschen gegenüber, zumindest damals Abraham gegenüber. Und es ist tatsächlich so, dass im gesamten Alten Testament nur eine einzige Person als Freund Gottes bezeichnet wird, und das ist Abraham. Ja, von Mose wird zwar gesagt, dass Gott mit ihm redete von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund spricht, aber wirklich ausdrücklich Freund genannt, das wird hier tatsächlich hier und an anderen Stellen auch ausdrücklich Abraham. Es ist spannend, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt ja sicherlich auch Freunde, aber nicht immer ist so klar, ob Freunde auch das Gleiche voneinander denken. Ja, wir hatten mal Freunde gehabt, ich dachte, sie dachten, sie sind Freunde von uns. Auf jeden Fall gab es irgendwann das Gerücht, Gießbrecht ziehen wieder nach Deutschland. Und dieses Gerücht erreichte dann auch irgendwie diese Bekannten von uns und die sagten, nee, das kann nicht sein, denn Gießbrechts sind unsere Freunde. Und dummerweise kriegten wir das nachher mit und dachten, doch, es kann sein. Aber scheinbar sind wir uns nicht ganz einig über unseren Status, der Status der Freundschaft. Ja, der eine meint, er ist Freund, und der andere meint oder stellt fest, wir sind doch keine Freunde. Ist immer so ein bisschen spannend. Jetzt können wir vielleicht sagen, wir sind Freunde Gottes. Aber sagt Gott auch, du bist mein Freund? Vielleicht denkst du jetzt, naja, es geht ja immer noch um Abraham. Schön für Abraham, dass er ein Freund Gottes ist. Was hat das mit mir zu tun? Und die erstaunliche Botschaft des Neuen Testaments ist ja, dass nicht nur Abraham ein Freund Gottes genannt wird, sondern die Schriftstelle, die wir vorhin gelesen haben, da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid nicht meine Knechte, ihr seid meine Freunde. Euch habe ich mehr gesagt, als dass ich Knechten sagen würde. Das heißt, die Jünger, die Nachfolger Gottes, werden Freunde genannt. Und ich behaupte jetzt mal, wenn wir am Ende auch noch dazu kommen, Abraham war der Freund Gottes und auch du und ich, wir können als Nachfolger Gottes, Gottes Freunde sein. Und so lautet die Predigtüberschrift heute, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Wenn wir über das Thema Freundschaft nachdenken, dann denken wir ja häufig an irgendwelche menschlichen Beziehungen, die wir haben, und da hat jeder so seine Vorstellung, was Freundschaft ausmacht, oder? Wenn ich euch fragen würde, was ist für euch Freundschaft, dann würden vermutlich die verschiedensten Ideen genannt. Da werde ich die verschiedensten Ideen hören. Einer würde vielleicht sagen, ich kann mitten in der Nacht anrufen, mein Freund würde kommen und helfen. Könnt ihr mal ausprobieren, ob es dann tatsächlich auch funktioniert, dann wisst ihr es vielleicht. Manche sagen, Freundschaft ist für uns total ehrlich zueinander zu sein. Ja, mein Freund hört mir zu, verurteilt mich nicht und so weiter und so fort. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, können wir einfach von einer zwischenmenschlichen Freundschaft sagen, ach, genauso ist die Freundschaft jetzt auch mit Gott, wenn Gott sagt, ich bin dein Freund oder du sagst, Gott ist mein Freund. Und deshalb die Frage, was bedeutet es eigentlich, ein Freund Gottes zu sein? Und meine Antwort mit diesem Bibelabschnitt heute in 1. Mose 18 ist eine dreifache Antwort, nämlich zunächst mal, Freund Gottes zu sein bedeutet über Gottes Nähe erstaunt sein, zweitens mit Gottes Gedanken vertraut sein und drittens von Gottes Wesen geprägt sein. Und diese drei Dinge möchten wir uns gemeinsam anschauen in diesem Abschnitt in 1. Mose Kapitel 18. Wir beginnen damit, dass wir uns die ersten 8 Verse ansehen und stellen da fest, dass es hier etwas zu bestaunen gibt. Etwas, das uns überraschen lässt. Aber was ist es, was uns eigentlich hier überraschen sollte? Ja, die Zelte waren ja damals so gebaut, dass man sie tagsüber auf beiden Seiten öffnen konnte. Dann konnte nämlich so schön in dieser Mittagshitze die Brise durch das Zelt hindurchziehen und Abraham saß dann als der Besitzer des Zeltes dann so schön im Eingang des Zeltes und konnte so dann den Wind so, ja, vermutlich seine langen Haare, ich weiß auch nicht genau, aber so durchrauschen lassen. So, und gerade in dieser Mittagszeit, in dieser flirrenden Mittagshitze, sah er plötzlich so 3 fremde Gestalten auftauchen. Und Abraham heißt sie willkommen, wie es jeder guter Gastgeber damals tun würde. Vielleicht denken jetzt manche, das ist das Überraschende in diesen Versen, der Abraham ist ein total gastfreundlicher Mensch. Naja, aber so überraschend war das gar nicht, weil die Gastfreundschaft, das war damals total üblich und ist in dieser Gegend üblich, weil wenn ein Fremder kommt, um gerade in so einer Gegend, in so einer Hitze unterwegs zu sein, da gibt man sich auch schon mal Wasser, da gibt man sich schon mal was zu essen und auch gar nicht mal so aus uneigennützigen Motiven, weil potenzielle Feinde können ja so mal vorübergehend zumindest zu Freunden gemacht werden. Das war also nicht ganz unüblich. Aber jetzt könnte man sagen, ist vielleicht was anderes erstaunlich, nämlich wenn man hier liest, was der Abraham eigentlich so anbietet. Habt ihr das mal genau gelesen? Da sagt er ja in Vers 4, man soll ein wenig Wasser bringen und dann sagt er, wascht eure Füße und lasst euch unter dem Baum nieder, so will ich einen Bissen Brot bringen. So, das sagt er. Es ist ja so ein bisschen so ein kleines Menü, das er anbietet, ne? So eine kleine Zwischenmahlzeit. Und jetzt schauen wir mal, wenn er was in den Versen 6 bis 8 dann tatsächlich tut. Ja, da steht dann, ich kann es ja mal betonen, und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch 3 Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es den Knechten. Der eilte und bereitete es zu und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Ihr merkt den Unterschied, ja, was er denen angeboten hatte, in einem Bissen Brot und ihr könnt euch eure Füße gerne selber waschen. Was macht er? Ne, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen hinter die Theke schauen, da lesen wir hier statt Bissen Brot wenig Wasser, ne, da geht es um frisch zubereiteten Brotfladen und zartes, gutes Kalbsfleisch und eine Mischung von Butter und Milch. Forscher haben gesagt, das ist so eine Art Joghurtsoße und jetzt noch ganz, weiß ob ihr mitgekommen seid, Brotfladen, Kalbsfleisch und Joghurtsoße. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr das so in dieser Kombination hört. Das hört sich so nach meiner Bestellung in einem gewissen Schnellrestaurant an, das wir hier in Deutschland finden, oder? Und es war tatsächlich eine Verbindung von gutem Essen und Schnellrestaurant, ich habe es ja eben betont. Er eilte und er bereitete ganz schnell zu. Das heißt, Abrahams Gastfreundschaft ist ja hier richtig extrem gut dargestellt. Aber selbst das, sagt man, ist in der damaligen Welt völlig normal gewesen, weil das Protokoll verlangte, dass man einem Gast mehr gab, als man ihm angeboten hatte. Auch das schien gar nicht mal so das Besondere zu sein. Und dann Vers 8 sehen wir dann, Abraham trägt alles auf und setzt es ihnen vor und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Also ich stelle mir das wirklich so vor, wie Abraham plötzlich auch zum Kellner wird mit seiner Schürze da und wartet, was kann ich noch als nächstes Gutes tun? Ist das überraschend? Nicht wirklich, wenn man bedenkt, wen der Abraham da eigentlich vor sich hatte, oder? Als Bibelleser wissen wir nämlich von Anfang an in Kapitel 18, und der Herr erschien dem Abraham. Wir wissen, es ist Gott selber. Wusste Abraham das? Wir wissen es nicht ganz genau. Möglicherweise ja. Denn in Vers 3 spricht Abraham diese 3 Männer an und sagt, mein Herr, möglicherweise kann er da von Gott ausgehen, wir wissen es aber nicht ganz genau, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Also er betont auch und stellt sich selbst als Diener vor. Möglicherweise weiß er es, wir wissen es nicht genau, aber spätestens als dieser geheimnisvolle Mann von Sarah spricht, von Sarah mit H und nicht Sarai, da gab es ja vorher die Namensänderung, das muss ein Eingeweihter gewesen sein. Und dann, als er dann sagte, sie wird in einem Jahr ein Kind bekommen, dann war die Katze endgültig aus dem Sack. Und ich würde sagen, das Überraschende in diesen 8 Versen ist weniger Abrahams Verhalten. Das Überraschende ist doch hier, dass Gott sich sichtbar macht. Gottes Verhalten ist so überraschend. Ja? Stellt euch vor, irgendeine ganz hohe Person in unserer heutigen Gesellschaft, und ich weiß nicht, welche hohe Person du dir vorstellst, ob es irgendein Star ist oder ich weiß nicht, ob heute noch jemand den Bundespräsidenten gern treffen möchte, aber wenn es eine Audienz zum Beispiel beim Bundespräsidenten gibt, was macht der Bundespräsident normalerweise? Er lädt dich vor, oder? Du darfst im Schloss Bellevue mal vorbeigehen, darfst mal vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten bei ihm sein. Aber ich glaube, es wäre eine viel, viel größere Ehre, wenn dieser Bundespräsident mal hier auftauchen würde, in unsere Räumlichkeiten, ja, in unsere bescheidenen Räumlichkeiten. Ja. Nicht du beim Bundespräsidenten, sondern der Bundespräsident bei dir. Das ist eine ganz andere Hausnummer, oder? Und genau das ist hier eigentlich das Erstaunliche. Weniger der Abraham, was er tut, sondern dass Gott sich herablässt und bereit ist, seinen Freund zu besuchen und sich von ihm bedienen lässt. Und das ist hier eine einzigartige Stelle im Alten Testament, also vor der Menschwerdung von Jesus, dass Gott sogar tatsächlich eine Speise, also Essen, tatsächlich isst. Im Alten Testament bekommt eine Gotteserscheinung mehrmals Essen angeboten, aber hier ist das einzige Mal, dass er dann tatsächlich auch isst. Wir haben hier eigentlich in Kapitel 18, eigentlich, wenn wir über Abraham nachdenken, ist Kapitel 18 das Kapitel, das die Freundschaft von Gott und Abraham am besten darstellt. Hier wird Abraham, und wenn wir die Kapitel vorher gelesen hätten, eigentlich Abraham, auch ein Stück weit ein Versager, wird hier Freund Gottes genannt. Gott kommt zu Abraham. Und wir haben vorher in Johannes 15 gelesen, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ne, ihr seid meine Freunde, nicht meine Knechte. Und was sagt er dann? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist das Besondere. Nicht wir haben einen Rat unter uns Freunden gebildet. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit. Da haben wir uns mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben überlegt, ob wir die Freundschaftsanfrage, alles noch vor Facebook, ne, ob die Freundschaftsanfrage, die wir erhalten haben, auch tatsächlich annehmen wollen. Wir haben quasi bestimmt, dass dieser Freund Teil unserer Gruppe werden darf. Hier ist es andersrum. Jesus bestimmt, dass du sein Freund sein darfst. Er sucht Abraham auf. Und das ist doch das Erstaunliche, das wir hier haben. Vielleicht, ich habe ja gesagt vorher, von Jesus und von Gott als Freund zu sprechen, ist vielleicht für uns nicht ganz so typisch. Weil das kann vielleicht auch daran liegen, dass Freundschaft mit Gott etwas, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm in unseren Ohren ist. Es klingt irgendwie sentimental, vielleicht sogar respektlos. Wenn Gott heilig ist, und das ist er, und wenn er mächtig ist, und auch das ist er, das haben wir vorhin bekannt, er ist der Schöpfer dieser Welt, er erhält die Welt durch das Wort seiner Macht, dann ist doch dieser Gott es würdig, dass wir ihn anbeten, dass er unser Lob bekommt, weil er so herrlich ist. Erniedrigt es ihn dann nicht, wenn ich von ihm spreche, dass er mein Freund ist? Das klingt irgendwie so nach Augenhöhe, oder? Und ich muss zugeben, dass es mich tatsächlich ein bisschen nervös macht, wenn ich in einer Gebetsrunde bin und wenn jemand sagt, Daddy oder Papa, und Gott so anspricht und Jesus seinen Kumpel nennt. Und ich möchte klarstellen, dass dieses Verständnis auch nicht das ist, was die Bibel meint, wenn sie von Freundschaft mit Gott spricht. Denn Gott als Kumpel zu bezeichnen, zieht Gott in den Augen der Menschen tatsächlich herunter, ne? Weil ein Kumpel hat ja keine Autorität über mich. So spricht die Bibel nicht über Gott. Gott bleibt König dieser Welt. Und natürlich feiern wir am Palmsonntag, ja, wir warten jetzt nicht auf einen menschlichen König, auf einen göttlichen König, auf einen Friedenskönig, ja, aber ich denke, wenn wir den Palmsonntag verbinden, nicht nur mit einem Friedenskönig, sondern auch mit einem Freund, dann wird dieser große König nahbar für uns. Und das ist es, worüber wir hier in diesen Versen hier staunen sollten. Ich hatte vorhin gesagt, nicht nur Abraham ist Gottes Freund gewesen, nicht nur die Jünger waren Freunde von Jesus, sondern als Jesus kurz bevor er, und das feiern wir ja in dieser Woche, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er das Abendmahl gefeiert, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern damals. Und hat das Abendmahl eingesetzt, das Essen als Zeichen auch der Freundschaft. Essen als Zeichen der Gemeinschaft. Und wir erinnern uns jedes Mal beim Abendmahl daran, dass es Teil der Freundschaft ist mit Gott und dass wir einmal im Himmel das Essen feiern werden oder das Abendmahl feiern werden mit ihm, als Zeichen auch der Freundschaft. Gott hat uns in Jesus Christus nicht nur mit ihm versöhnt, nicht nur gerecht gemacht, nicht nur als seine Kinder adoptiert, er hat uns auch noch zu seinen Freunden gemacht. Und darauf freuen wir uns jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir diese Gemeinschaft erleben dürfen. Und meine Einladung ist, ganz bewusst auch jetzt, ich nehme an, ihr feiert auch am Freitag das Abendmahl als Gemeinde, ich nehme es mal an, ich weiß es nicht, ob ihr es so machen werdet, aber dann bewusst auch das Abendmahl zu feiern in dem Bewusstsein, hier lädt uns auch unser Freund ein und über diese Nähe sollten wir erstaunt sein. Also Freundschaft auch zu würdigen und sagen, ich bin immer noch überrascht davon, dass du mein Freund bist, Jesus oder Gott. Das ist der eine Gedanke, der hier im Abschnitt, denke ich, deutlich werden sollte. Aber der zweite Gedanke, auf den wollen wir jetzt eingehen, ist, was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein? Das sind die Verse 9 bis 21 und hier lauschen wir so ein bisschen einem Gespräch zu zwischen Abraham und Gott. Und das zeigt uns auch etwas, was Freundschaft mit Gott ausmacht, nämlich Freundschaft mit Gott bedeutet, mit Gottes Gedanken vertraut zu sein. Ja, wir lauschen diesem Gespräch hier und nicht nur wir lauschen dem Gespräch, auch Sarah lauschte damals diesem Gespräch zu, versteckt im Zelt. Also die heutige Form wäre die Ehefrau, die quasi am Abend die WhatsApp-Nachrichten des Mannes quasi durchguckt und so mitbekommt, mit wem der Mann eigentlich heute überall gesprochen hat. Aber damals war das in Echtzeit, real quasi. Vermutlich auch mit Zustimmung des Mannes. Ich meine, Zelte, da waren ja nicht so wirklich Wände und so. Man konnte dann alles ganz gut hören. Das war ja, die rechneten vermutlich auch damit. Das war also gar kein Problem vermutlich. Und dann ist hier die große Frage, warum sind diese drei Männer eigentlich hier bei Abraham? Abraham denkt ja vielleicht, sie sind einfach nur vorbeigezogen, werden jetzt ein bisschen gestärkt werden. Nee, sie machen deutlich, sie sind gekommen, um eine Botschaft mitzuteilen. Gott ist gekommen, um Abraham und Sarah seine Gedanken mitzuteilen. Wenn wir diese Verse 9 bis 21 uns anschauen, stellen wir zwei große Gedanken über die Zukunft fest, die Gott Abraham und Sarah mitteilen möchte. Der eine Gedanke ist der, dass Gott diesem Ehepaar mitteilt, dass in einem Jahr es ein Kind geben wird. So, Sarah, das ist der Vers 10, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Das ist der eine Gedanke. Das haben sie schon vorher gehört, immer wieder, dass ein Kind kommen soll, aber jetzt kriegen sie einen Geburtstermin genannt, in einem Jahr. Dann der zweite Gedanke, und den lesen wir in Vers 17, da sagt Gott zu sich selbst, da sind sie schon wieder unterwegs mit Abraham, und da sagt Gott bei sich selbst, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen ihm gesegnet werden. Ich habe doch ihn ausersehen. Das heißt, wir haben hier zwei Sachen, die Gott möchte in dieser Freundschaft, nämlich er möchte seine Gedanken dem Abraham mitteilen. Deshalb ist er gekommen. Und wir würden das genauso sagen, oder? In einer Freundschaft ist es eigentlich so, dass wir uns unsere Gedanken mitteilen, dass wir uns austauschen. Und wir wissen bei Freundschaften wissen wir normalerweise noch mehr. Wir wissen nicht nur, was der andere denkt und was er plant, was wir häufig auch wissen ist, warum er das will. Und Gott sagt genauso, er sagt ja, sollte ich dem Abraham verbergen? Ne? Freunde machen so etwas nicht, Freunde teilen sich mit. Ne? Freunde teilen mit, wenn sie das Land wechseln wollen und umziehen wollen. Das machen Freunde. Ne? Die teilen sich mit, das weiß Gott auch. Ne? Sollte ich Abraham verbergen, er ist doch mein Freund? Nein, ich sollte es ihm nicht verbergen. Und dann sagt er, Abraham soll doch gewiss ein großes Volk werden. Und dann sagt er, ich habe ihn ausersehen mit einem Zweck in Vers 19, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben. Er möchte, dass Abraham und Sarah seine Gedanken kennen, bevor er was macht, bevor er Sodom und Gomorra zerstört. Sodom und Gomorra, wir kennen diese Geschichte, oder wo Feuer und Schwefel vom Himmel fällt und die Stadt kaputt macht. Und was Gott eigentlich möchte mit dem Abraham ist, Aber ich möchte, dass du weißt, was da passiert, dass das sogar von mir geplant ist. Ich sag's dir vorher und ich möchte, dass du weißt, warum das geschieht. Und Sodom und Gomorra, diese rauchende Ruine, die sollte später eine Gedenkstätte werden. Abraham könnte mit seinem Nachkommen eigentlich dahin gehen und sagen, seht ihr, dass das da raucht? So, das hat eine Vorgeschichte, das gibt eine Geschichte dazu. Und ähnlich wie heute vielleicht Schulklassen manchmal Ausflüge machen oder an ganz bestimmte Orte fahren, beispielsweise Auschwitz, Dachau oder bei uns in der Nähe ist dann auch Hadamar, um zu lernen, was nie mehr wieder passieren darf, hätte der Sodom auch quasi seine Kinder mitnehmen können und sagen können, hier schaut mal, das darf nicht passieren, was damals passiert ist. Gott ist also gekommen, um sich mitzuteilen. Das ist Freundschaft. Aber die Mitteilung von Gedanken in der Freundschaft ist ja auch nicht einseitig, oder? Nicht nur, wenn nur einer redet, nicht so schön. Ne? Ich meine, wir hatten das bei uns in der Ehe, ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen unausgewogen war, eine Zeit lang, dass bei uns die eine Seite mehr geredet hat als die andere Seite. Und ich muss zugeben, dass ich habe mehr geredet. Und wir haben ja damals in so einem Dorf gewohnt, das 8 Kilometer lang war. Und wenn wir dann spazieren gegangen sind, war das immer ganz leicht. Entweder gehen wir nach links oder nach rechts. Und meine Frau hat mal die Regel eingeführt, hat gesagt, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung und wir gehen jetzt 10 Minuten. Und sobald du darfst reden und sobald wir umdrehen, bin ich dran. Dann darf ich reden. Das ist doch Freundschaft, oder? Dass beide Seiten sich mitteilen und nicht nur einer da ist. Jetzt könnte man sagen, naja, teilen Abraham und Sarah sich eigentlich hier Gott mit? Sehr wohl. Und das ist hier spannend, nämlich, dass Sarah ihre Gedanken zwar mitteilt, aber eigentlich eher indirekt mitteilt. Als Gott nämlich Abraham und Sarah den Geburtstermin bekannt gibt, ist für Sarah eigentlich nur noch, Sarah hat dafür nur noch ein Lachen übrig. Das war vermutlich aber kein lautes Lachen. Nämlich Vers 12 steht, darum lachte sie in ihrem Herzen. Das war kein hörbares Lachen. Das war nur innerlich, so ein bisschen, echt jetzt, ne? Wirklich? Zu schön, um wahr zu sein, ne? Die guckte sich an und hat gedacht, ich kann garantiert nicht mehr mit Kindern rechnen, ne? Die Wechseljahre liegen schon lange hinter mir und wenn ich mir so meinen Mann angucke, der ist auch nicht mehr der frischeste von allen, ne? Dieses Versprechen ist zwar schön, aber zu schön, um wahr zu sein. Das waren vermutlich ihre Gedanken. Aber dann Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Man muss sich so vorstellen, du bist so hinter dem Zelt, ne, so ganz heimlich, ne, keiner sieht's, keiner hört's. Und dann irgendwann, warum lacht Sarah? Plötzlich sind meine Gedanken, meine Zweifel total auf dem Schirm für alle sichtbar. Wisst ihr, was hier spannend ist? Sarah teilt ihre Gedanken gar nicht mit. Zumindest mal nicht öffentlich. Sie denkt sie innerlich. Aber Gott konfrontiert sie, ohne dass sie die Gedanken öffentlich gemacht haben. Warum? Weil Gott in die Herzen hineinschaut. Wie reagiert Sarah? Sie sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Und möglicherweise hat sie ja vielleicht auch recht, wenn sie sagt, ne, ganz, ganz streng genommen, hat sie ja nicht laut gelacht. Es war ja nur ein innerliches Lachen. Und Gott bleibt dabei und sagt, doch, du hast gelacht. Und damit ist das Gespräch einfach beendet, könnte man sagen. Auch wenn Sarah ihre Gedanken nicht äußerte, ihre Gedanken waren für Gott dennoch sichtbar. Und das waren bei Sarah zumindest Gedanken des Zweifels. Und sie fürchtete sich eigentlich, diese Gedanken zu äußern. Sie fürchtete sich und sagte deshalb, ich habe nicht gelacht. Aber die gute Nachricht ist doch, dass Gott gnädiger ist, als wir erwarten würden. Und das ist hier das Spannende, dass Gott die Gedanken kennt, bevor wir sie aussprechen. Und wenn wir uns jetzt fragen, was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein, dann können wir das jetzt ganz praktisch darauf anwenden, sagen, wenn wir Gott als unseren Freund bezeichnen, dann wollen wir doch mit Gottes Gedanken vertraut sein. So, das heißt aber auch, dass wir uns mit Gottes Gedanken beschäftigen sollten. Und Gott hat uns seine Gedanken hinterlassen in seinem Wort. Das heißt, um ein Freund zu sein, dann höre ich zu, dann frage ich nach, dann will ich den anderen verstehen. Und die Bibel lädt uns genau dazu ein. Wir sagen ja, aber Freundschaft ist ja keine Einbahnstraße, sondern auch ein Hin und Her von Gedanken. Ja, wir machen uns mit Gottes Gedanken vertraut. Und Gott als unser Freund lädt uns aber auch ein, unsere Gedanken, selbst unsere Zweifel, ihm zu bringen. Und das Neue Testament ermutigt uns dazu, nämlich unsere Gedanken ihm zu sagen, unsere Bitten zu äußern. Und wie begründet das Neue Testament es in der Bergpredigt? Warum sollen wir eigentlich bitten? Warum sollen wir beten? Warum doch gar nicht viele Worte machen? Warum nicht? Weil Gott unsere Gedanken sowieso kennt. Ich finde es interessant, dass Gott sagt, sagt es mir, aber eigentlich, ich weiß es eh schon. Fragt man sich da nicht, wofür gibt es das Gebet eigentlich? Beim Bibellesen ist klar, warum es das gibt, oder? Beim Bibellesen wollen doch wir mit Gottes Gedanken vertraut werden. Warum gibt es das Gebet? Muss ich Gott über irgendetwas informieren? Nee, Gott weiß das sogar und sagt auch, du brauchst gar nicht mal viele Worte machen, ich weiß es sowieso. Halt dich ruhig kurz, sei ruhig ehrlich, sag, wie du es denkst. Du darfst wissen, ich weiß deine Gedanken schon. Kann es sein, dass viel weniger Gott das Gebet von dir braucht, als dass vielleicht du das Gebet brauchst? Dass vielleicht du das Gebet brauchst, zu Gott gesprochen, weil du dich vielleicht auch mehr verstehst? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, aber wenn ich rede, fange ich an, mich selbst zu verstehen. Ne? Ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Immer wieder begegnen wir das. Und genau dazu lädt Gott uns ein. Vielleicht verstehen wir uns auch ein Stück selber, wenn wir anfangen, mit Gott auch zu reden. Gott weiß es nämlich sowieso. Er muss nicht informiert werden. Aber Gott will informiert werden. Obwohl er es schon weiß. Dann kann man eigentlich nicht mehr von Information sprechen. Weil Gott unser Freund ist. Und meine Einladung oder Gottes Einladung auch mit diesem Kapitel ist, Gott will dein Freund sein, Gott will deine Gedanken kennen und Gott will, dass du seine Gedanken kennst. Das ist Freundschaft mit Gott. Manchmal fühlt sich vielleicht unser Gebet an wie so eine Telefonnummer oder wenn wir Notruf durchgeben, oder? Wir geben dann nur die Fakten durch. Ne? Das ist passiert, Gott, und das hätten wir jetzt gerne möglichst bitte schnell, oder? So hört sich ja eigentlich ein Notruf an, 112. Ne? Das ist passiert, das sind die beteiligten Leute, denen geht es so und so und jetzt hätten wir gerne diesen Wunsch. Gott lädt uns ein, wirklich ein Freundschaftsgespräch zu machen. Weil das macht eine Freundschaft aus. Aber drittens, wir haben noch eine weitere Sache, was Freundschaft mit Gott ausmacht, das ist nämlich von Gottes Wesen geprägt sein. Und das sind die Verse 22 bis 33. Und hier ist Abraham unterwegs mit Gott. Und es kommt zu einem spannenden Gespräch. Ich denke, dieses Kapitel wird manchmal verwendet, dass man sagt, wir sollen so beharrlich beten wie Abraham mit Gott. Wir sollen Gott quasi etwas abbringen. Wir sollen quasi Gottes Arm bewegen, damit was geschieht. Und damit nimmt man manchmal Kapitel 18 hier und sagt, mit Gott ringen. Geht es darum tatsächlich? Was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein? In einer Freundschaft zwischen Menschen merken wir immer wieder, wenn jemand länger mit einem anderen zusammen ist, man beeinflusst einander. Man wird immer ähnlicher. Irgendwann sagt man, okay, die ticken irgendwie ähnlich. Die sind schon so lange gemeinsam unterwegs, irgendwas ist da abgefärbt. Und deshalb sagt man heute zu Recht, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Weil Freundschaften beeinflussen einander. Und deshalb ist es ja so wichtig, auch gute Freunde zu haben. Weil Freundschaft bedeutet Einfluss. Und manche Menschen nutzen doch genau diesen Einfluss auf ihre Freunde, um eigene Ziele zu verwirklichen. Nehmen wir mal diesen Fall an, du hast einen Bekannten, du hast einen, ja, ich sag mal, einen Verwandten und der hat das so richtig verbockt, der ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten und der steht jetzt vor Gericht. Du bist jetzt aber mit dem Richter befreundet, der diesem Prozess vorsteht und du gehst mit ihm essen an einem Abend und bei einem Abendessen erzählt er dir dann von seinen Plänen, was er natürlich nicht dürfte, aber er macht's. Würdest du deine Beziehung zu diesem Richter nicht nutzen, um in diesem Prozess zumindest mal ein gutes Wort einzulegen für deinen Bekannten? Klar, oder? Und auf den ersten Blick mag es so aussehen, dass Abraham genau das macht. Abraham kriegt mit, Gott möchte Sodom und Gomorra zerstören. Abraham weiß, mein Neffe Lot sitzt in dieser Stadt. Okay, wie kann ich Gott, meinen Freund, jetzt beeinflussen, dass er Lot da rausholt? Nutzt Abraham seinen Einfluss auf Gott aus? Weil Gott ist tatsächlich der Richter. Und Gott macht tatsächlich das. Er klärt Abraham in Vers 21 über seine Gedanken auf. Er sagt, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. Oder ob nicht. Ich will es wissen. Also man kann sagen, ein Richter, der seine zwei Leute, das sind ja hier Engel, den Tatort besichtigen lassen, oder ich sag mal den Tatort besichtigen lassen, Informationen, die er eigentlich schon bereits perfekt kannte. Und was macht Abraham dann? Es sieht ja echt danach aus, dass er Gott beeinflussen will. Vers 23 oder Vers 22, Abraham aber blieb noch stehen vor dem Herrn. Wenn ich mir das so vorstelle, sie gehen so und Abraham sich wie vor Gott stellt, sagt, okay, lass uns jetzt nochmal kurz über diese Sache reden. Und dann Vers 23, und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, der 50 gerechtig will, die da sind? Und dann sagt Abraham, Vers 25, das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit den Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Abraham nutzt jetzt seinen Einfluss und sagt, okay Gott, du bist der Richter, das gestehe ich dir zu. Aber ein Gericht sollte gerecht sprechen. Ist das gerecht, was du vorhast? Und wir könnten meinen, dass Abraham hier einfach nur um Gerechtigkeit besorgt ist und einfach nur seinen Neffen Lot im Blick hat. Das denken wir doch häufig, oder? Abraham bittet für Lot, weil Lot dort lebt und deshalb bittet er für Lot und greift oder will Gott beeinflussen. Ist das tatsächlich der Fall? Was ich interessant finde, Abraham ist ja vorher schon mal, also sein Neffe Lot hat es ja vorher schon mal zu weit getrieben und hat ja in der Nähe von Sodom und Gomorra gelebt, ist mit entführt worden, Kapitel 14. Abraham hat ihn selbst gerettet. Aber wenn wir jetzt genau hinschauen, dann merken wir, der Abraham ist nicht einfach einer, der auf Gott Einfluss nimmt. Ja, in Vers 27 sagt er ausdrücklich, ich bin doch nur Staub und Asche. Ja, wer bin ich, dass ich überhaupt zum Richter dieser Welt sprechen darf? Vers 30 bis 32, er erkennt immer wieder, ja, möglicherweise provoziere ich jetzt hier die Geduld von Gott, indem ich jetzt immer weitergehe. Aber dann sagt er, und das, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, ja, er setzt sich für Lot ein, aber nicht nur. Er sagt ja, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen, also die 50, und fragt dann, und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Abraham bittet nicht nur um Lot und bittet auch nicht nur um die Gerechten, die da sind, sondern Abraham bittet auch um die Ungerechten, weil er bittet eigentlich um die Verschonung der ganzen Stadt um der Gerechten willen. Also das heißt, Lot oder Abraham kämpft nicht nur um Gerechtigkeit. Abraham kämpft tatsächlich auch um Gnade. Um Gnade für die Einwohner von Sodom und Gomorra. Ja, er spricht, was sollte der Richter dieser Welt nicht gerecht richten? Er sagt, die Gerechtigkeit Gottes, ja, das verlangen wir von dir. Aber dann sagt er, solltest du auch nicht gnädig sein und Erbarmung haben? Und das ist mein Punkt, den ich hier machen möchte, ist, das ist der. Abraham appelliert nicht nur an Gottes Gerechtigkeit, weil Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Wesen, sondern Abraham appelliert auch an Gottes Gnade. Nämlich, kannst du nicht denen gegenüber gnädig sein, die da sind? Nämlich die zwar es nicht verdient haben, aber um der Gerechten willen? Und ich würde sagen, der Charakter Abrahams, das, was Abraham hier macht, es ist nicht Gott rumzubekommen. Nach dem Motto, okay, erstmal, wir fangen bei 50 an und dann 45, Gott springt darauf ein, dann können wir ja auch in 10er Schritten vorgehen. Ne? Dann können wir 40, 30, 20, 10. Also, das gibt mir Mut, noch mehr zu falschen. Nein, das ist es nicht. Abraham ist tatsächlich besorgt, sowohl um die Gerechtigkeit Gottes, als auch um die Gnade Gottes. Aber irgendwie endet das Kapitel ein bisschen unbefriedigend, oder? Wir bleiben bei 10 stehen und wir wissen gar nicht, gibt es 10 Gerechte in dieser Stadt? Und Vers 33 endet so, und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Ich meine, wenn jemand sagt, jetzt ist fertig, ne? Jetzt haben wir ausgeredet, dann weißt du, jetzt ist vorbei. Irgendwie endet dieses Kapitel so und ich denke, es endet bewusst so. Sie wissen, was geschieht eigentlich jetzt? Haben wir tatsächlich 10 Gerechte in dieser Stadt? Und ich mache jetzt mal einen kleinen Spoiler, so macht man das ja manchmal, weil ich weiß nicht, ob ich Kapitel 19 jemals bei euch predigen werde. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Kapitel 19 ist dann diese große Katastrophe, dass Sodom und Gomorra von Feuer und Schwefel heimgesucht werden. Und da gibt es ein ganz kleine Stelle dazwischen und Abraham ging am nächsten Morgen und blickte auf die Stelle herab. Okay, Rückkapitulation, das Gespräch mit Gott. Die spannende Frage für Abraham wird gewesen sein, was hat Gott tatsächlich gemacht? Wir sind ja bei 10 stehen geblieben. Waren die 10 drin oder waren sie nicht drin, die 10 Gerechten? Gab es 10 Gerechte in der Stadt? Abraham weiß, es waren keine 10 Gerechte in dieser Stadt. Aber was uns das Kapitel 19, man könnte sagen, Gott ist gerecht gewesen, oder? Aber was uns das Kapitel 19 zeigen wird, ist, dass Gott einen Lot rettet, einen Lot, der eigentlich auch nicht gerecht war. Ein Lot, ja, der gerecht war, wir wissen es vom Neuen Testament, der seine gerechte Seele quälte, aber ein Lot, wo wir sagen würden, der hat es ganz bestimmt nicht verdient. Gott rettete Lot wirklich heraus. Lot wird sagen, als die Engel sagen, jetzt ist wirklich die letzte Sekunde hier, wir müssen jetzt hier raus, nimm doch, wen du mitnehmen kannst, steht da, und Lot zögerte. Und die Engel machen etwas, was wir sagen würden, was gar nicht geht. Die beachten nicht die Freiheit von Lot und retten den quasi. Ja, ganz, ganz schlimm, was die Engel da machen. Aber zurück zu Kapitel 18. Kapitel 19 zeigt uns nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern auch die Gnade Gottes. Aber Kapitel 18 lässt das noch so ein bisschen offen. Wir wissen, Abraham wünscht sich Gerechtigkeit als auch Gnade. Und mein Punkt ist der, wir erleben hier einen Abraham, der tatsächlich nach Gnade nicht nur für sich, sondern auch für andere, für Lot als auch für Sodom und Gomorra kämpft. Und ich meine, das ist ein Wesensmerkmal Gottes, Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit. Und Abraham kämpft genau um diese Dinge. Und die Freundschaft mit Gott zeichnet sich darin aus, dass wir seinem Charakter immer ähnlicher werden und genauso um diese Dinge kämpfen. Und jetzt können wir sagen, ja, was bedeutet dieses Gespräch von Abraham mit Gott für uns heute? Sodom und Gomorra ist ja sprichwörtlich geworden heute. Das steht ja für Städte, die Orte, für die zügellos, die lasterhaft, unkontrolliert, eigentlich schockierende Dinge geschehen in solchen Städten. Und bevor du jetzt denkst, Sodom und Gomorra ist Geschichte, möchte ich dich erinnern, Sodom und Gomorra gibt es auch noch heute. Wir im Westen genießen zwar seit Jahrhunderten Freiheit, aber ich denke, wir sollten uns nicht täuschen. Überall herrscht auch bei uns Gewalt, auch bei uns im Westen. Ja, die Gierigen suchen nach Macht in Firmen oder auch in der Politik. Die übergehen die Armen, sexuelle Perversion ist an der Tagesordnung, wird sogar gefeiert. Ungeborene werden getötet im Mutterleib, bevor sie Gottes schöne Welt oder Schöpfung jemals sehen können. Und alte Menschen werden ermutigt darum, sich rechtzeitig um ihr Sterben zu kümmern. Es klingt ein bisschen nach Sodom und Gomorra. Und wie leben wir jetzt als Gottes Freunde in einer Gesellschaft, die sich manchmal wie Sodom und Gomorra anfühlt? Vielleicht sind wir angewidert von dem Verhalten. Und vielleicht warten wir auf Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Aber ich glaube, wir sollten darum ja sehr wohl um Gottes Gerechtigkeit kämpfen, aber auch um Gottes Gnade für unsere Mitmenschen. Ein Freund Gottes zu sein bedeutet auch, das Privileg zu haben, für die Verlorenen in unserer Gesellschaft einzustehen. Abraham erkannte, dass er nicht Gott war. Gott war der gerechte Richter. Gott ist der Einzige, der Gericht ausüben darf und kann, der aber auch gnädig sein kann. Und so ist dieses Kapitel für uns eine Erinnerung, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Und mein Wunsch und mein Gebet für euch ist hier, auch in dieser nächsten Woche, dass wir über Gottes Nähe erstaunt sind, dass Gott uns nicht nur nicht nur gerecht gesprochen hat, sondern von Feinden zu Freunden gemacht hat. Und deshalb auch schätzt du die Gemeinschaft, nimmst du sie als selbstverständlich oder freust du dich auf Zeiten mit Gott? Oder der zweite Gedanke, mit Gottes Gedanken vertraut sein. Es ist eine Einladung an uns, Gottes Absichten und Pläne für unser Leben zu suchen in seinem Wort. Und vertraust du ihm deine Gedanken und deine Pläne an? Und dann drittens, lässt du dich von Gottes Wesen prägen? Lässt du dich von seiner Liebe zu dir bewegen, dass diese Liebe auch anderen Menschen offenstehen darf? Und diesen Wunsch, dass Gott und Jesus unser Freund ist, lass uns das doch zusammen jetzt mit einem Lied zum Ausdruck bringen, nämlich mit dem passenden Lied, wie ich finde, Welch ein Freund ist unser Jesus.